Wir sitzen heute im Ruderboot wie die Sklaven und schaffen für ein paar Hansel da oben. Und das kann nicht sein. Da geht mir als Arzt das Messer im Sack auf, weil ich bin angetreten, um den Menschen zu helfen. Und diese Clique ist daran interessiert, die Menschen krank zu halten, weil sie daran verdienen. An Gesundheit ist niemand interessiert, weil man keine Kohle oder nicht genügend Kohle mehr machen kann. Das ist unser Problem. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Politik ist narzissmuspflichtig. Nur wenn du Narzisst bist, hast du das Rüstzeug, den Panzer, über Leichen zu gehen und dahin zu kommen. Und ein Narzisst wird den Teufel tun, sich entschuldigen. Der hat nur etwas getan, um seinen hohlen Kopf aufzufüllen. Und wenn das heute anders ist als gestern, shit happens. Es interessiert ihn nicht. Das habe ich auch erst sehr, sehr spät gelernt, dass das ein elementares Defizit ist, was diese Menschen haben. Die sind gefühllos. Muss ich auch die Mimik mal anschauen. Ja, die sind gefühllos und zwar nicht nur hier im Streicheln, sondern eben auch im Mitgefühl. Die lassen die anderen über die Klinge springen und die interessiert überhaupt nicht, dass sie irgendwas gemacht haben.
Professor Spitz, Corona, Ukraine, Inflation. Wir rasen von einer Krise in die nächste. Haben wir als Gesellschaft überhaupt noch die Fähigkeit, mit Stress umzugehen? Oder sind wir gerade dabei, kollektiv durchzudrehen?
Ja, ich würde sagen, wir rasen nicht, sondern wir werden gerast. Das muss man einfach verstehen. Und diejenigen, die immer noch an die Verschwörungstheorien glauben, die sollten sich doch mal hinsetzen und in die Geschichte gucken. Die Geschichte ist seit Tausenden von Jahren immer eine Geschichte der Gewalt. Einzelne sind da und haben die Gewalt über Millionen anderer. Das Reich der Mitte, China. Seit 5000 Jahren wird dieses riesengroße Reich immer von irgendeiner Gruppe dominiert. Die gehen irgendwann ein, warum auch immer, dann kommt die nächste Gruppe und dominiert. Und nichts anderes ist auch heute noch der Fall. Es gibt von der Kirche angefangen bis eben hin zu kommunistischen Diktaturen und so, gibt es immer Gruppen, die die Macht an sich reißen und die anderen dominieren. Nichts anderes ist derzeit der Fall und das gilt leider auch für unsere großen Freunde gegenüber vom Teich oder auf der anderen Seite vom Teich.
Professor Spitz, Sie bezeichnen sich selbst als Methusalem, haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Heute reicht ja schon eine hitzige AfD-Debatte aus, um ja Menschen in so eine Sinnkrise zu stürzen. Sind wir als Gesellschaft zu weich geworden oder werden wir bewusst in Angst gehalten?
Ich würde sagen, Letzteres. Ja, ich habe das wirklich miterlebt nach dem Krieg, wo wir eigentlich extreme Angst gehabt haben. Ich habe die beiden Kriegsjahre nicht mehr im Bewusstsein, wobei ich heute weiß, dass es im Unterbewussten drin ist. Aber damals gab es eine tolle Stimmung. Damals gab es eine Aufbruchstimmung. Jeder hat mit geschafft, getan und gemacht. Und damals gab es auch neu die Medien. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Fußballspiel im Fernsehen, das war eine Sensation. Da waren alle dabei. Das war ein Friseur, der hatte diesen Fernsehapparat. Und da saßen wir in seinem Wohnzimmer, haben geguckt. Und aus dieser tollen Errungenschaft der Teilnahme an den Medien ist eine Propagandamaschine geworden, wo heute nichts anderes mehr rauskommt, Propaganda. Und wir wissen, dass in der Psychologie einer der wesentlichen Faktoren, um Menschen zu führen, die Angst ist. Wenn man Menschen in die Angst bringt, kann man sie zu allem bringen. Die kaufen Versicherungen, die hamstern und machen man weiß was alles aus dieser Angst heraus. Und ich habe als Kind noch die Propagandamaschine aus dem Dritten Reich mitbekommen. Die stand im Regal, die war 40 auf 40. Da kam damals ab und zu die Stimme vom Führer raus oder vom Goebbels. Heute ist die Propagandamaschine 2,80 auf 3 Meter und da kommt jede Stunde, jeden Tag und jede Woche und jahrelang immer die Propaganda raus. Es ist nicht mehr die Information, die wir eigentlich bräuchten. Das ist ja ein Informationsmedium. Hervorragend. Nicht nur Sound, sondern auch optisch. Aber es wird missbraucht und das ist meine persönliche These, die ich mit vielen teile. Es geht um Missbrauch. Wir werden alle missbraucht. Nicht nur die paar Kinder, die sexuell missbraucht werden. Es ist bitter, aber alle anderen werden auch missbraucht. Wir sitzen heute im Ruderboot wie die Sklaven und schaffen für ein paar Hansel da oben. Und das kann nicht sein. Da geht mir als Arzt das Messer im Sack auf, weil ich bin angetreten, um den Menschen zu helfen. Und diese Clique ist daran interessiert, die Menschen krank zu halten, weil sie daran verdienen. An Gesundheit ist niemand interessiert, weil man keine Kohle oder nicht genügend Kohle mehr machen kann. Das ist unser Problem. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Würden Sie sagen, dass heutige Generationen anfälliger für Angst und Stress und Manipulation sind als frühere Generationen?
Ja, sie ist noch anfälliger geworden, weil wir haben ja das Phänomen, habe ich eben schon kurz gesagt, dass der Krieg in uns verankert ist, auch wenn wir das nicht wissen. Unsere Eltern haben den gesamten Krieg mitgemacht, manche sogar zwei Generationen, und von daher haben wir so eine Angst in uns. Aber diese Angst wird ja zusätzlich noch täglich geschürt durch das, was passiert. Ja. Wir haben die Corona-Geschichte gehabt, wo wirklich massiv mit Angst gehandelt worden ist, wo die Leute unter Druck gesetzt worden sind. Und kaum war das Ding vorbei, haben wir den Ukraine-Krieg serviert bekommen. Bis hin zur Atombombendrohung von Russland. Es werden alle Strippen gezogen. Und noch einmal, das große Problem ist für mich, dass die meisten Menschen glauben, immer noch glauben, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihnen Informationen liefern. Nein, es wird Propaganda geliefert und keine Information.
Haben wir eigentlich in Deutschland zu viel Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen? Ich war vor kurzem in Asien, dort wird irgendwie 12 Stunden pro Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche. Und wir in Deutschland reden über eine 3-Tage-Woche, wir reden über Selbstfindung, wir reden über 92 Geschlechter. Ist das wirklich so der Fortschritt oder ist das nur die Endstufe einer übersättigten Gesellschaft?
Also noch einmal, ich glaube nicht, dass wir alle uns irgendwo degenerativ verändert haben, sondern wir werden beschäftigt. Ich habe das von einem Freund gelernt, der Musiksoziologe ist, hat tolle Dinge getan, er hat Singen in den Kindergärten gemacht und so. Und er hat mir eines Tages gesagt: Kennst du nicht den Spruch, wenn man jemanden zum Schweigen bringen will, bringt man ihn ans Laufen? Wir alle hecheln durch dieses Leben, wir haben überhaupt keine Zeit, keine Muße mehr, uns auf uns selbst zu besinnen. Und das geht ja, bin ich wieder bei meinem Missbrauch, im Kindergarten los. Würde man den Kindern helfen, zu sich selbst zu finden, auch durch andere Spielsachen und so weiter und so fort, dann wäre das ein kontinuierlicher Prozess, den jeder gelernt hätte. Mechanismen, die man einfach kennt und weiß, wären so: Das geht morgens los in die Baloche, das geht dann mit dem Vergnügen oder sonst was los. Muss ich, muss ich, muss ich? Nee, ich muss gar nichts. Ja, ich habe Möglichkeiten, mich, mein eigenes Ding zu verwirklichen. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht aber anders aus. Da können wir gerne gleich nochmal drüber reden. Was passiert mit unseren Kindern? Warum finden die Kinder nicht mehr zu sich selbst? Warum werden sie zu solchen, ja, ausgerichteten Normopathen? Ja, Professor Maas sagt dazu Normopathen. Das sind Menschen, die ausgerichtet sind, sich so zu verhalten, wie die Gesellschaft oder jemand da oben es will. Und nicht mehr sich selbst so zu verhalten, wie es für ihn am besten ist.
Sie haben, Professor Spitz, gerade das Wort hinterherhecheln benutzt und ich finde es ideal. Und viele Menschen spüren ja da draußen, dass ja irgendwas nicht stimmt, dass Denkräume fehlen, dass Orte fehlen, an denen man frei sprechen kann, ohne halt mit einem Denkverbot oder halt mit einer Brandmauer oder halt Angst vor Ausgrenzung. Und da habe ich tatsächlich gleich an das Haus der hellen Köpfe gedacht. Das hatten wir auch schon bei unserem letzten Gespräch, was Sie da ins Leben gerufen haben.
Ich habe zwar die Anamnese als Methusalem, aber ich lebe ja auch im Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt war vor ein paar Jahren die Pandemie. Ich war genauso davon betroffen wie alle anderen auch, obwohl ich ja eine Sonderstellung habe, sicherlich als Arzt und so. Und trotzdem, ich saß plötzlich alleine zu Hause. Das war das eine. Konnte nicht mehr irgendwo hinfahren. Ich war so 2, 3 Mal die Woche unterwegs. Aber was noch schlimmer war, ich habe gesehen, was mit den Kollegen, Wissenschaftlern gemacht wurde, die nicht in den Mainstream eingeschwenkt sind. Die sind platt gemacht worden. Komplett platt gemacht wird. Die sind persönlich diffamiert worden, obwohl sie, wie wir jetzt wissen, die richtigen Sachen gesagt haben. Und dann habe ich mich anschließend hingesetzt und habe wie immer Bestandsaufnahme gemacht. Dann habe ich gesagt, was ist da passiert? Warum ist es passiert? Und was können wir tun, dass wir nicht wieder in die Situation kommen? Und dann war für mich ganz klar, das war eine geplante Propagandaaktion, um auch noch die zu erreichen, die nicht ohnehin schon krank sind. Es sind ja zwar die Kranken auch angeblich alle bevorzugt geimpft worden, aber es war eine Riesenaktion, die gesunde Bevölkerung auch nochmal zur Kasse zu bieten, beziehungsweise den Sozialstaat zur Kasse zu bieten. Das war das eine. Und das zweite war dann zu sagen, was können wir tun, damit das nicht wieder passiert? Und warum ist es passiert? Und der Grund, warum es passiert ist, war dann für mich völlig offenkundig: Wir haben keine Lobby für Gesundheit. Es gibt eine Lobby für Waffen, die gerade sehr gut bedient wird. Die Pharma-Lobby, die in der Pandemie bedient worden ist. Die Industrie, die Nahrungsmittel herstellt. Alles das sind Lobbys, die legal ins Parlament gehen und dort entsprechend für ihre Interessen werben. Für die Gesundheit haben wir nichts. Ich kann mich wieder als Methusalem erinnern, dass es in dieser Republik zwei Gesetze zur Prävention gegeben hat. Muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Der Gesetzgeber erlässt ein Gesetz, wo Präventionsmaßnahmen festgeschrieben werden. Die ganze Pandemie haben die mit ein paar Verordnungen durchgewunken. Das Gesetz hat null Effekt gehabt. Das war auch nichts, was wirken sollte. Das war Schaulaufen, politisch Schaulaufen. Also, was können wir tun? Selber eine Lobby machen. Wir haben heute die Möglichkeit, übers Internet Menschen zu erreichen. Und die Einladung geht in dieses Haus der hellen Köpfe, die repräsentativ oder in dem repräsentativ alle vertreten sein können. Von den sogenannten Endverbrauchern, das heißt den Menschen, die in diesem Staat leben, bis hin zu irgendwelchen Firmen, die eben nicht die Leute über den Tisch ziehen. Ja? Und die Ärzte und die Coaches, alle hinein. Und dann schaffen wir es dort, eine Community aufzubauen, die den Fokus in der Gesundheit hat und sich untereinander stützt. Ja, das wird nicht kostenlos sein, weil Trittbrettfahrer brauchen wir nicht, sondern ich möchte Menschen haben, die sich committen, die sagen, das darf nie wieder passieren und ich als kleiner bin mit dabei. Ich trage mit dazu bei. Das geht für 100 € im Jahr. Wer die nicht hat, das sind 100 Tassen Kaffee oder sowas. Das ist lächerlich. Ich möchte das Commitment umgekehrt. Ich bin kein Krösus. Ich bin nicht arm. Obwohl, da können wir später nochmal drüber sprechen, meine persönliche Situation. Aber ich brauche diese Unterstützung von vielen, vielen, weil dann können wir etwas aufbauen. Und das Ziel ist ganz klar, dieses Haus der Köpfe muss zum ersten deutschen Gesundheitsclub werden, wie der ADAC. Ja? Jeder, der ein Auto hat, weiß, dass es sinnvoll ist, in diesem Club zu sein, weil man hat lauter Vorteile. Er vertritt die Interessen der Automobilfahrer. Und so wird dieser Gesundheitsclub die Interessen der Menschen in den Sachen Gesundheit vertreten. Und dann haben wir eine Stimme, mit der wir laut sprechen können. Wir brauchen keine Mehrheit im Volk, wie die politischen Parteien. Aber wenn wir genügend sind, können wir laut sprechen und sagen, nö, nö, das wollen wir nicht. Und wir sind genauso berechtigt, besser sagen, wie die Lobby X und die Lobby Y.
Sehr spannend, Herr Professor Spitz. Ich werde es auf jeden Fall hier unten verlinken. Ich mache auf dem Kanal sehr, sehr selten Werbung, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Initiative, die man unterstützen sollte. Sie hatten gerade die Corona-Zeit angesprochen und dass halt viele Ihrer Kollegen diffamiert worden sind und es keine Entschuldigung von offizieller Seite bis jetzt gegeben hat, obwohl allen klar ist, dass damals viel, viel Unrecht getan worden ist. Es gibt die RKI-Files, es gibt die Twitter-Files. Mark Zuckerberg stellt sich vor die Kamera, der jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker durchgeht und sagt, hey, Beiträge zur damaligen Zeit sind einfach runtergestuft worden. Und wir haben damals Druck von der Biden-Regierung bekommen. Und ich hatte vor kurzem den Ex-Grünen Boris Palmer zu Gast. Das Gespräch hat hohe Wellen geschlagen, ist viral gegangen. Ich habe den übelsten Shitstorm bekommen, weil ich ihn auf bestimmte Aussagen zur Corona-Zeit nicht hingewiesen habe. Und Corona hat ja in die Lebensrealität vieler Menschen eingegriffen. Ukraine ist abstrakt, Gaza ist abstrakt, künstliche Intelligenz abstrakt. Aber der Stachel sitzt bei den Menschen noch ganz tief. Warum gibt es keinen prominenten Politiker oder einen Vertreter der Pharmaindustrie, der sagt, wir haben uns damals vertan, es tut uns leid, wir entschuldigen uns bei der Bevölkerung?
Die Erklärung ist relativ einfach. Man könnte sagen, diese Typen haben keinen Hintern in der Hose, aber es ist viel schlimmer. Der Professor Maas, den ich schon mal zitiert habe, der ein extrem toller Psychologe ist, der hat gesagt, Politik ist narzissmuspflichtig. Nur wenn du Narzisst bist, hast du das Rüstzeug, den Panzer, über Leichen zu gehen und dahin zu kommen. Und ein Narzisst wird den Teufel tun, sich entschuldigen. Der hat nur etwas getan, um seinen hohlen Kopf aufzufüllen. Und wenn das heute anders ist als gestern, shit happens. Es interessiert ihn nicht. Das habe ich auch erst sehr, sehr spät gelernt, dass das ein elementares Defizit ist, was diese Menschen haben. Die sind gefühllos. Muss ich auch die Mimik mal anschauen. Ja, die sind gefühllos und zwar nicht nur hier im Streicheln, sondern eben auch im Mitgefühl. Die lassen die anderen über die Klinge springen und die interessiert überhaupt nicht, dass sie irgendwas gemacht haben. Vor vielen, vielen Jahren war es üblich, oder war es auch schon üblich, dass die Politiker nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, hier, für das, was sie falsch gemacht haben. Aber da haben die einen Koffer gepackt und sind gegangen, waren beschämt, dass sie eben ja, irgendwas falsch gemacht haben. Die Typen heute, die gehen ja nicht mehr. Die stellen sich hin und sagen, ja, war mal so. Ja? Also ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Und das Schlimme ist noch einmal, die Chance, die wir hatten mit der Wahl, die haben wir nicht aus Blödheit vertan, sondern die Propagandamaschine war wieder so stark, dass die Menschen wieder geglaubt haben, was da erzählt worden ist. Es wird heute immer was erzählt, was morgen passiert. Nur wenn wir uns mal zurückbesinnen und sagen, was haben die denn gestern behauptet? Was machen die heute? Das ist ein uralter Grundsatz, der heißt, nicht an ihren Worten soll er sie erkennen, sondern an ihren Taten. Guckt doch mal an, was diese Typen fabrizieren und was sie fabriziert haben. Ja? Nochmal auf meine Situation, nicht nur Pandemie, sondern ich bin ja nun wirklich ein Privilegierter dieser Gesellschaft als Arzt. Bin Wissenschaftler, habe eine Chefarztposition gehabt, bin Professor und so weiter. Ich muss heute meine Rente ausgeben, um 3 Krankenversicherungen der Familie zu bezahlen. Die ist futsch und nur um die Krankenversicherung. Warum? Es ist eine Krankenversicherung und sie steigt und steigt und steigt, nur niemand wird davon gesund. Das ist das Problem. Und das können wir uns auf Dauer nicht mehr leisten. Es geht nicht mehr. Wir werden wirklich in die Armut schlittern. Und es werden nicht nur ein paar Leute im Park in den Papierkörben suchen nach Plastikflaschen, sondern wir werden alle immer ärmer, weil diese Typen das Geld aus dem Fenster schmeißen.
Sie haben gerade die selbstverliebten narzisstischen Karrieristen angesprochen. Mir ist da gleich irgendwie Karl Lauterbach irgendwie ins Gedächtnis gekommen. Also sprich das Sprachrohr der Pharmaindustrie zur Corona-Zeit. Sprich derjenige, der am lautesten damals geschrien hat, will nun den Untersuchungsausschuss irgendwie leiten bzw. aufklären. Da habe ich mich in der letzten Woche so ein bisschen veräppelt gefühlt.
Ja, natürlich. Wir haben das Gleiche gehabt. Wer war das, der Habeck oder was, mit seinen Heizungsgeschichten? Da stellt er sich und sagt, wir haben nun mal ausprobiert, was wir euch zumuten können. Dann hätte man eine Klatsche geben müssen dafür. Aber nein, die machen alle weiter. Und unser Bundeskanzler stellt sich hin, der wirklich eine Flasche ist, und sabbert, dass er der größte Politiker der Republik gewesen ist. Ja, hallo, die haben jegliche Selbstachtung, haben die verloren. Da ist nichts mehr übrig. Ja? Und ich noch einmal, ich kann es den Menschen nicht verübeln. Die Menschen werden wirklich dumm gehalten, dadurch, dass sie diese Glotze haben. Noch einmal, ich kann mich daran erinnern, während dieses ganz üblen nationalsozialistischen Regimes haben wir ja auch Propaganda gehabt. Wie gesagt, die Kiste war da. Und dann habe ich gelernt aus den Erzählungen meiner Eltern, dass sie als Besatzungsmacht in der Tschechoslowakei waren und die Tschechen, mit denen sie sich sehr gut verstanden haben, wo sie zwangseingewohnt waren, sehr gut verstanden haben, weil Menschen sind Menschen. Die Tschechen haben gesagt, wir hören nachts Radio BBC, Radio London. Die waren informiert. Und so kann ich nur empfehlen, Leute, holt euch kleine Sender, alternative, unabhängige Sender und macht euch schlau. Hört mal voran, was in Österreich passiert oder in der Schweiz oder. Da kann man erfahren, andere Aspekte erfahren. Wer Englisch kann, geht ganz raus. Und dann kann er überlegen, was ist wohl richtig? Ich behaupte ja nicht, dass die anderen alle recht haben. Aber wer nur von diesen Sendern, den Mainstream-Sendern, abhängt, der ist abhängig, schlicht und ergreifend. Und ist nicht so informiert, dass er daraus etwas bekommt, was für ihn gut ist.
Sie hatten es gerade durchklingen lassen. Das Leiden in Deutschland ist groß, aber nicht groß genug, weil am Ende wählen die Leute doch immer die gleichen Akteure.
Ja, noch einmal, der Frust ist schon groß. Wenn man mit vielen Leuten spricht, dann kommt der Frust sehr schön raus. Nur, noch einmal, die Situation war eigentlich so, dass die Wahl hätte kippen müssen. Ja, es hätte kippen müssen. Warum nicht? Und es ist die Propagandamaschine, die so unendlich groß ist, an die die Menschen immer noch glauben. Früher hieß es bei mir in der Familie, wenn irgendwas komisch war, es stand doch im Blättchen, es stand doch in der Zeitung. Was in der Zeitung stand, war wahr. Und was heute aus der Glosse kommt, ist wahr, aber es stimmt nicht. Ja? Und das kann man nur erkennen, wenn man sich alternative Medien zu Gemüte führt. Die muss man nicht jeden Tag eine Stunde, aber ab und zu sagen, lass uns mal gucken, was es da gibt. Ja? Und es gibt sie und dann kann man sagen, ich bin informiert und kann dann wirklich eine eigene Entscheidung treffen und laufe nicht irgendwelchen Leuten nach.
Ich habe da mal eine ganz steile Theorie, die ich jetzt aufstelle. Sollte eine Radikalopposition 2029 regieren, ich habe da gerade an die AfD gedacht, würde das Sozialsystem in Deutschland stark runtergefahren werden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, macht unser Sozialsystem uns eigentlich schwächer? Ich meine, wer sich fallen lässt, wird aufgefangen. Aber irgendwo ist ja genau diese Sicherheit, die uns ja davor abhält, so wahre Widerstandskraft zu entwickeln.
Also ich habe dir eben Vogel gezeigt und zwar mit Absicht. Es egal wie extrem links oder rechts die Partei werden würde, das Sozialsystem kann nicht weiter runtergefahren werden. Es ist fake, dieses Sozialsystem. Es behauptet, dass es sozial ist. Es ist aber asozial. Ja? Wer heute einen Durchfall hat, ruft bei seinem Hausarzt an und kriegt in 6 Wochen einen Termin. Da braucht er nicht mehr hinzugehen, ist der Durchfall weg. Ja? Ich selber als Chefarzt in dem 1000-Betten-Haus wollte im letzten Jahr mir meine Augen operieren lassen, weil irgendwann kriegt man einen grauen Star und muss das Zeug raus. Ich habe den Kollegen nicht einmal erreicht, sein Sekretariat nicht erreicht. So, das heißt, die Versorgung ist im Keller und wir müssen aufhören, Geld aus dem Fenster zu schmeißen, ja, für Dinge, die in der Form nicht wirklich sinnvoll für uns sind. Zum Beispiel in der Onkologie. Ich habe 50 Jahre lang Onkologie-Patienten betreut und ich weiß, was da abgeht. Und wir haben neue Medikamente, die nicht viel mehr können als die alten im Schnitt, aber 10 bis 100 Mal so teuer sind. Wenn man die Statistik sich anschaut, die Kosten laufen uns weg. Nicht, weil so viele Krebspatienten mehr kommen, das läuft jetzt erst los, Turbo-Krebs, können wir gleich nochmal drüber reden, aber die Kosten laufen davon. Warum? Weil die Lobby die Möglichkeit hat, ihre Preise selbst zu bestimmen. Oder wenn man jetzt ins Ausland geht, da gibt es das gleiche Medikament für einen Bruchteil an Kosten. Das ist mit dem deutschen Staat, mit unseren Regierungsvertretern ausgehandelt worden. Das passt alles nicht mehr. Und noch einmal, selbst wenn also eine rechtsradikale Partei an die Regierung käme, die sind gewählt und dann gibt es wieder eine Wahl und dann sind die wieder weg vom Fenster. Es wäre aber mal eine Alternative. Ich bin, wie gesagt, als Arzt habe ich mich wenig um Politik gekümmert, weil ich immer gedacht habe, ich mache die Versorgung und die machen die Politik, alles ist gut. Habe aber dann mitbekommen, dass wenn ich zur Wahl ging, und es hat früher ja auch schon an einigen Ecken gestunken, und dann hat man gesagt, oh, jetzt kommt die Wahl und jetzt zeigen wir es denen, jetzt wählen wir anders. Wir haben anders gewählt, ist aber nichts passiert. Das ist das irre Jahr. Ja. Das heißt, 14 Tage nach der Wahl kommen diejenigen, die gewählt worden sind, zusammen und dann bekommen die gesagt, was sie zu tun haben. Egal, ob sie rot, grün oder blau sind. Und dann läuft die gleiche Misere weiter. Deswegen, solange diese Regierung an der Macht bleibt, wird sich an diesen Dingen nichts ändern.
Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, ob blau, ob schwarz, ob grün. Es ist am Ende immer das Gleiche, weil das Wirtschaftssystem sich dahinter auch nicht verändert. Und am Ende des Tages müssen die Menschen halt in die Eigenverantwortung kommen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Eigenverantwortung bei den Menschen oder dass die Menschen die Eigenverantwortung scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Wie kommt man denn da dran?
Auch das kann ich dir erzählen. Und zwar, ich erinnere mich sehr gut, im letzten Jahrhundert war die Propaganda noch nicht so intensiv und die Medien waren noch unabhängiger. Ich erinnere mich an den Spiegel. Ja, der Spiegel hat damals, die Zeitschrift hat da mächtig mit diskutiert. Aber damals ging das schon los. In der Wahl, alle Parteien, egal ob rot, schwarz oder grün, wenn du mich wählst, sorge ich für dich ein Leben lang. Du kannst Huren saufen, fressen, was du willst. Wenn du ein Problem hast, wir haben einen Doktor für dich, der fixt das. Und immer wieder. Und die Menschen sind auf diese Propaganda reingefallen. Sie haben dem geglaubt. Sie haben geglaubt, sie können dem Staat ihre Verantwortung abgeben. Es funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht, oder es ist der falsche Ansatz, Dinge, die getan werden müssen im Alltag, als Dienstleistung abzugeben. Die werden nur teurer, wenn ich die Dienstleistung einkaufe. Ich spreche jetzt von Dingen in der Gemeinschaft. Zum Beispiel auf Kinder aufpassen. Früher haben die Großeltern auf die Kinder aufgepasst. Das hat nichts gekostet. Und wie wir heute wissen, hat das sogar einen riesigen Effekt. Denn die Kinder lernen von den Großeltern und nicht von ihren Eltern. Die Eltern haben nämlich immer schon mal Lucht. Heute wird ja gejammert. Die Frauen sind sammeln gegangen und die Männer haben gejagt. Die Kinder saßen nicht alleine zu Hause, sondern mit den Onkels und den Großeltern. Und die haben ihre Lebensweisheit, so wie ich, weitergegeben an die Kinder. Und umgekehrt, auch das wissen wir jetzt, bekommen die alten Menschen, wenn sie sich mit kleinen Kindern abgeben, bekommen sie neue Gehirnzellen. Weil die Natur ja schlau ist. Die sagt, Mensch, wenn die Alten die Kleinen aufziehen, dann müssen die ja was Vernünftiges erzählen, dann dürfen die ja keinen Stuss erzählen, also müssen die fit sein. Und du bekommst neue Gehirnzellen. Was machen wir heute? Die Kinder, kleinen Kinder sitzen im Kindergarten alleine und bleiben da dumm, weil sie kriegen nichts Gescheites beigebracht. Und die Alten sitzen im Altenheim, die werden dumm. Das heißt, wir produzieren eine dumme Gesellschaft, an die Wirtschaft natürlich wieder interessiert ist. Je dümmer die Menschen sind, umso mehr kann man ihnen verkaufen. Es passt hin und vorne. Noch einmal, es ist keine Verschwörungstheorie. Es ist die bittere Quintessenz aus dem, was ich erlebt habe und was man, wenn man in die Geschichte schaut, Daniele Ganser, kann ich nur empfehlen, ein Top-Historiker, der auch seinen Job verloren hat, aus der Uni rausgeflogen ist in Zürich, ja, weil er sich um 9/11 gekümmert hat. Ja, und, dass man diese Menschen sich anhört und sagt, oh, da ist was dran. Und nicht der Propaganda verfällt, die aus dieser Glotze immer rauskommt. Immer und immer wieder. Und die Zeitung ja genauso. Und dahinter steckt wieder genauso diese globale Machtposition. Das war früher nicht so. Früher hat man Regionen gehabt. Da war der Fürst, war der Herrscher und der hat gesagt, was da war. Die haben damals teilweise die Religion gewechselt. Muss ich überlegen. Da wechselte das Herrscherhaus innerhalb von 10 oder 15 Jahren über Krieg oder so. Und der neue Herrscher hat eine neue Religion propagiert. Dann mussten die alle konvertieren. Das ist auch damals schon gelaufen. Ja? Nur heute läuft es über die Propagandamaschinen intensiver und effektiver.
Ich stimme Ihnen da hundertprozentig zu, Herr Professor Spitz. Jetzt haben wir in den USA einen neuen Akteur, der ja auch durchaus rechtskonservative Positionen irgendwie salonfähiger macht und den Elefanten im Raum anspricht. Was wird da auf uns zukommen?
Ja, also ich habe auch mir darüber meine Gedanken gemacht und mit potenten Menschen gesprochen. Und es löst sich relativ einfach auf, diese Problematik, wenn man sich klar macht, es gibt nicht die Macht in Amerika, sondern es gibt in Amerika etliche Machtzentren. Rockefeller, BlackRock und wer weiß was alles. Ja? Kennedy, auch so eine Machtdynastie. Ja? Genauso gut wie das Königshaus. Das sind alles Machtdynastien, die nicht etwa ihrerseits jetzt wieder eine Lobby aufgemacht haben, sondern das sind ja alles Narzissten. Die sind alle darauf ausgerichtet, für sich Kohle zu machen. Und das gilt auch für den Trump. Der Trump ist kein Gutmensch. Der hat seine eigenen Interessen. Und offensichtlich sind diese Eigeninteressen nicht identisch mit den Kinderschändern. Deswegen macht er die jetzt platt. Seine Interessen sind nicht identisch mit dem CIA. Deswegen hebt er den jetzt aus. Und seine Interessen sind nicht identisch mit der Pharmaindustrie. Deswegen hat er einen Juristen ins Gesundheitsministerium hochgeholt. Sondern in die staatliche Institution Institute of Medicine. Eine staatliche Institution wie das Robert-Koch-Institut. Da sitzt jetzt ein Jurist, der jahrelang Erfahrung in Impfprozessen hat. Der hat genaue Kenntnisse darüber, was dort passiert. Der hat vor kurzem im Interview gesagt, dass das, was bei uns ja auch so propagiert wird, die Impfung gegen, wie heißt der Keim, Sexualkeim?
HPNV.
Diese Impfung, diese Studien, die Nebenwirkung dieser Studien, oder andersrum, das Konzept, um die Nebenwirkung dieses Impfstoffes zu dokumentieren, sah so aus, dass man das fertige Produkt genommen hat und als Kontrollgruppe hat man nicht etwa Kochsalzlösung gespritzt, wo nichts drin ist, sondern man hat die Grundsubstanz der Impfung genommen mit Aluminium und wer weiß was allem drin und hat dann die Nebenwirkungen dieser toxischen Substanzen mit den Nebenwirkungen der Impfung verglichen. Und da ist rausgekommen, das ist genauso sicher. Auch da, Lug und Trug. Ja. Viktor von Weizsäcker, ein bekannter Physiker, hat gesagt, was die Wissenschaft sagt, ist okay. Das Verbrechen ist, was sie nicht sagt. Und genau das ist unser Problem. Noch einmal, Methusalem. Vor 50 Jahren kam die Atomenergie. Der gleiche Hype. Clean Energy. Keine Probleme mehr. Alles klar. Es hat 10 Jahre gedauert. Da lagen die Brennstäbe rum. Was machen wir mit den Abfällen? Dann hat es ein Gutachten gegeben, das war damals unter Adenauer, der ja den Spruch geprägt hat, was schert mich mein dummes Geschwätz von gestern, so damals schon. Und dann hat er ein Gutachten beauftragt und das Gutachten hat gesagt, ja, die Idee, die alten Brennstäbe, die ganzen Abfälle, Atomabfälle in alte Salzbergwerke einzulagern, ist super. Da ist Platz drin, alles weg. Und das ist veröffentlicht worden. 20 Jahre später habe ich den zweiten Teil des Gutachtens in die Finger bekommen, den er einfach weggelassen hat. Und da stand drin, sollte jemals in den Salzstöcken Wasser reinbrechen, ist die Kacke am Dampfen. Und genau das ist passiert. Ja? Dann hat das Gutachten einfach manipuliert. Was da drin stand, war richtig. Aber es war nicht die ganze Wahrheit. Und so wird uns immer wieder und immer wieder Dinge vorenthalten, die wir eigentlich wissen müssen, um eine korrekte Entscheidung zu treffen.
Politik und Pharmakonzerne haben sich verbandelt. Der Mensch kommt nicht in die Eigenverantwortung, weil er überstimuliert ist und gegen die Propagandamaschinerie nur selten ankommt. Machen Sie uns mal ein bisschen Hoffnung. Wie kommen wir aus der Nummer raus?
Es reicht nicht aus, auf Big Pharma rumzuprügeln, sondern es sind die großen Industrieunternehmen, die alle die gleiche, ob es Nahrungsmittelindustrie ist oder Waffenindustrie, es sind Institutionen oder eben auch die Kirche. Ich bin mit 70 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Hallo, kann doch nicht sein. Ja? Und das muss man wissen. Und du hast recht, die Frage ist, oder andersrum, ich habe dann nach der Pandemie gesagt, blick nicht zurück im Zorn, sondern nach vorn. Das ganze Jammere hilft uns ja nicht. Sondern wir müssen überlegen, was können wir tun? Und offensichtlich ist das, was wir in der Pseudodemokratie, die wir haben, immer serviert bekommen, dass wir ja wählen können, das ist nichts. Und ich muss da auch da sagen, auch da ist Perfidie dahinter. Man hat uns als Bürger, die wir ja letztendlich die eigentlichen Herrscher sind für uns selber, wir sollten bestimmen, das hat man abgeschafft. Mit dem Hinweis auf das Dritte Reich ist die Bürgerwahl ist abgeschafft worden. Das heißt, wir können nicht als Bürger sagen, hallo, wir machen jetzt eine Bewegung dagegen, wir können eine Petition einreichen und sowas. So. Also, was können wir tun? Und da bin ich auf den Spruch vom alten Gandhi gestoßen. Gandhi hat damals die Engländer mit aus Indien vertrieben. Das heißt, der hat es geschafft, eine Kolonialmacht dazu zu bringen, die Koffer zu packen. Und der Gandhi hat damals etwas Geniales gesagt, was die Psychologie heute bestätigt. Wenn du die Welt aus den Angeln heben willst, fang bei dir an. Da oben machen wir nichts. Aber wenn ich bei mir anfange, ich kann mich ändern. Und ich kann auch den kleinen Bereich in meiner Familie ändern. Oder in der Praxis. Oder. Und dann kann man schauen, dass man diese Dinge zusammenführt. Sind wir wie beim Haus der Köpfe. Der Einzelne ist immer platt zu machen. Auch Leuchttürme, wie Professor Bhakti oder andere Leute, platt machen. Aber wenn man das zusammenfügt, und das muss jetzt nicht dann alles hinter in großen hellen Köpfe sein, das ist ja nur die Überlegung, wie können wir uns am schnellsten verbinden? Das ist das Internet. Das ist eine moderne Möglichkeit, die missbraucht wird, aber die wir natürlich auch für unsere Ziele gebrauchen können. Ja? Auch deine Plattform, hallo, da ist Information, da kann man sich was besorgen. Und zwar ohne Probleme, Knopfdruck. Das Ziel muss aber sein, dass wir wieder in eine gesunde Umwelt kommen. Und die Umwelt ist da, wo ich lebe. Meine Lebenswelt muss gesund werden. Und da ist die Idee, mittelfristig zu sagen, wenn wir uns denn da zusammengetan haben und auf dieser Plattform unterwegs sind, dann drücke ich mal auf den Knopf und dann sehe ich, wer in meiner Nachbarschaft unterwegs ist. Ich weiß doch nicht, was der Nachbar drei Häuser weiter denkt. Wenn der aber in der Community ist, dann weiß ich, der ist so. Dann lade ich den mal zum Bierchen ein oder zum Kaffeeklatsch oder egal was. Ja, das heißt, wir müssen wieder in Gemeinschaften finden, denn das ist das, was uns zum Menschen gemacht hat und was uns auch so erfolgreich gemacht hat. Die Gemeinschaft, die sich untereinander und gegenseitig trägt. Nicht über eine Versicherung gegen Mobilität oder sonst etwas, sondern gemeinsam die Dinge tun. Warum kann ich den Nachbarn nicht mit zum Einkaufen nehmen? Ja, warum kann ich mich nicht mal eine Stunde hinsetzen, wenn die Mutter irgendwo hingehen will? Alles das sind Dinge, die wir lernen müssen, aber auch können. Und da ist mein Spruch, Wissen ist Macht. Leute, macht euch schlau. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, was kann ich tun? Und dann kann man auf solche Angebote, wie bei dir oder bei mir, zurückgreifen und dann entsprechend weiter organisieren. Nur so kann es gehen. Small is beautiful.
Sehr schön. Ganz stark, was Sie da gerade gesagt haben. Ich hatte vor kurzem eine sehr fiese Nervelwurzelentzündung im hinteren Rücken und mein Arzt hat mir 4x6 Tabletten pro Tag verschrieben. Grausam. Das war ein Orthopäde, den ich eigentlich sehr schätze. 4x6, habe es 4 Tage am Stück eingenommen. Es waren über 40 Tabletten, die ich normalerweise nie in meinen Körper, meine ganze Lebensenergie war plötzlich weg. Und dann habe ich die Tabletten abgesetzt und bin dann zu einem sehr traditionellen Heilverfahren, zur Kurkuma-Extrakt. Und seitdem geht es meinem Rücken auch signifikant besser. Warum sind eigentlich so traditionelle Heilmethoden viel wirksamer als moderne Psychopharmaka?
Der Grund ist ganz einfach die, in diesen traditionellen Methoden, die ich ja auch erst nach 30 Jahren Schulmedizin kennengelernt habe. Ich war ja absolut straight, Hightech habe ich ja immer das nur klar im Sinne, kennengelernt habe und dann habe ich gelernt, ja, es wird heute wieder Propaganda gemacht, Evidence-Based Medicine. Das heißt, man muss alles doppelblind, placebo-kontrolliert, prospektiv untersucht haben. Das ist Mist, das stimmt für einen Giftstoff, den man neu erfunden hat, und es wird ja laufend Neues erfunden, den muss ich so kontrollieren. Aber wenn ich das tue, was die Alten vor tausenden von Jahren schon getan haben, looky looky machen, was passiert denn mit dem Menschen? Welche Dinge kann ich da ändern und was passiert danach? Das heißt, es ist eine Beobachtungsheilkunde, die sieht und weiß, was mit dem Menschen passiert, wenn man sich entsprechend verhält. Und von daher stammt schon der bis heute absolut gültige Spruch: Deine Nahrung soll deine Medizin sein, deine Medizin soll deine Nahrung sein. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben lange gedacht, dass in Obst und Gemüse die Stoffe, die da drin sind, Antioxidantien sind. Inzwischen wissen wir, dass da Substanzen drin sind, die unsere Gene schalten. Das heißt, nicht die Gene steuern uns, sondern wir steuern die Gene. Der Körper steuert die Gene mit Hilfe von seinen Hormonen und so weiter, aber auch mit Hilfe von Vitamin D natürlich auch. 2000 Gene, alleine Vitamin D. Aber es sind auch viele Substanzen aus dem Essen. Und wenn ich diese Substanzen jetzt nicht habe, weil ich nur Fastfood esse, dann fehlen dem Körper die entsprechenden Möglichkeiten, seine Gene zu schalten. Und die Gene produzieren ja in der Zelle, was man braucht. Das ist so, als wenn ich bei Volkswagen irgendwo keine Sitze mehr anliefere oder keine Räder mehr anliefere. Dann können die Karre nicht mehr zusammenbauen. Und so ist das auch bei uns. Und diese Kenntnis, dass wir aus der Umwelt diese Dinge brauchen im Rahmen der Epigenetik, die hat also das alte Erfahrungswissen plötzlich mit Wissenschaft unterlegt. Das ist wirklich irre, was in den letzten 20 Jahren an wissenschaftlichem Fundus für die Naturheilkunde, die Erfahrungsheilkunde war, jetzt unterlegt wird. Früher haben die Heilpraktiker gesagt, im Darm lauert der Tod. So, das war richtig, denn je nachdem, was passierte, waren die Leute tot. Heute wissen wir, im Darm lebt das Leben. Ohne die Mikroben im Darm sind wir gar nicht einsatzfähig. Ja, es ist zwar umgekehrt, aber es ist letztlich genau das Gleiche. Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, geht es mir schlecht und auch da oben schlecht. Da werden Botenstoffe produziert im Darm, da sitzt das Immunsystem im Darm und das beeinflusst den gesamten Körper. Hier, von wegen, ich habe plötzlich eine Erkältung bekommen, bin platt. Ja, warum? Das Immunsystem fährt alles runter, die braucht alle Energie und wir werden gesteuert, damit wir das auch wirklich tun können. Wenn wir diese Zusammenhänge wissen und nicht anfangen, das Fieber zu bekämpfen, auch das ist ja nichts anderes als ein Verkaufstrick. Ja, das Fieber ist ein Hilfsmittel, was nichts kostet. Das läuft gratis und ist hocheffizient, weil Bakterien und Viren können die hohen Temperaturen nicht ab. Wir können aber 40 Grad Fieber locker ab. Da kriegt keiner Krampf bei. Ja, was macht aber die Propaganda? Sagt, oh, du hast Fieber, du musst ein Fiebermittel einnehmen, senk dein Fieber runter. Ja gut, ich habe dann kein Fieber mehr, aber die Tierchen sagen, klasse, hier kann ich jetzt auch nicht wachsen. Hallo, es ist die Propaganda, die auch deinen Menschen kirre macht. Oder Antibiotika. Ein Riesenproblem. Kinder bekommen immer noch gegen Erkältung Antibiotika verschrieben. Ich will nicht alle Kollegen schelten, aber viele sind noch so. Und auch da wieder, das System erzieht sie so. Weil wenn du, ich hüpfe jetzt mal ein anderes Thema, Krebstherapie, wenn du mit den Zytostatika jemanden umbringst oder er stirbt im Rahmen der Zytostatika-Therapie, sagen wir es so, dann ist das okay. Shit happens. Machst du aber ein naturheilkundliches Verfahren und der nibbelt ab, weil er einen Infarkt kriegt oder sowas, dann hast du ihn umgebracht mit diesem Verfahren. Das heißt, wenn ich mich als Arzt leitliniengerecht verhalte, selbst wenn ich nicht dahinter stehe inhaltlich, aber wenn ich mich leitliniengerecht verhalte, kann mir nichts passieren. Und wer weiß, was für Kosten, oder wer das einmal mitbekommen hat, was da für Kosten anfallen, dann kann ich verstehen, dass die Kollegen leitliniengerecht arbeiten. Und an den Leitlinien arbeiten natürlich wieder big. Es ist überall und überall das Gleiche. Früher, oh, schöner Spruch, hat es in der Politik geheißen, wenn seltsame Entscheidungen gefällt wurden, und damals war Politik noch sehr französisch ausgerichtet, hieß es chercher la femme. Das heißt, da sind die Politiker von irgendeiner Mätresse und ihrer Ehefrau beeinflusst worden. Heute gibt es kein chercher la femme mehr, sondern heute heißt es chercher l'argent. Such das Geld. Wenn du weißt, wie die Geldströme sind, weißt du, wie die Entscheidungen fallen. Es ist eigentlich traurig primitiv, aber es ist so. Geld regiert die Welt. Uralter Spruch, es ist so.
Das haben Sie gerade hervorragend zusammengefasst, Herr Professor Spitz. Sie haben ja gerade von dem Zusammenspiel von Körper und Geist gesprochen. Aber wie können wir eigentlich wieder lernen, unserem Körper zuzuhören? Weil das haben wir ja irgendwie im Laufe der letzten Jahrzehnte verlernt. Weil wir wissen ja eins, der Körper ist auf jeden Fall klüger als wir selbst und er gibt uns Signale, der gibt uns Symptome und er sagt, hey, schau mal hin, weil ich glaube, jedes Symptom, jede Krankheit hat letztendlich irgendwo eine Ursache, ne?
Also es sind zwei Dinge drin. Ich fange mit dem letzten an. Wir müssen, das ist wirklich ein Muss, wir müssen aufhören, Symptome zu behandeln. Ja, das ist die Sache mit den Rückenschmerzen. Die Rückenschmerzen sind ein Symptom dafür, dass die Muskulatur misshandelt wurde. Und dann nutzt es nichts, irgendwelche Pillen einzuwerfen, von den Nebenwirkungen mal ganz zu schweigen. Sondern man muss sich überlegen, was ist die Ursache dafür? Und wenn einer immer im Stuhl sitzt und Interviews führt, dann muss ich nicht wundern, dass seine Rückenmuskulatur sagt, So. Das heißt, wir müssen kausal behandeln. Und was den Geist angeht, oder das Zusammenspiel von Körper und Geist, ist ganz wichtig auch zu lernen, es gibt keine Geisteskrankheiten. Denn der Geist kann nicht krank werden. Sondern was krank wird, sind meine Körperzellen und meine Gehirnzellen. Und wenn die Gehirnzellen nicht mehr richtig funktionieren, dann geben die dem Geist Fehlinformationen. Und der weiß dann nicht, was er damit anfangen soll. Das heißt, der kranke Körper macht den Geist sekundär jeck und irre. Wenn ich jetzt den Körper zum Beispiel von einer Entzündung befreie, die auch die Gehirnzellen betrifft, und die dort eine Depression machen, dann kann ich mit einer antientzündlichen Diät, kann ich die Entzündung im Körper runterfahren und dann ist plötzlich meine Depression weg. Ja, die Depression ist eines der großen Themen heute im Volk als Reaktion auf viele, viele Dinge und unter anderem auch neben den psychischen Belastungen die körperliche Belastung, weil wir wissen, dass das entzündliche Geschehen im Körper nicht die Infekte, sondern das ist ein nicht infektiöses Geschehen, die Inflammation, dass sie immer mehr zunimmt. Durch unsere Ernährung, durch die Störung im Darm. Und wenn ich eben eine generelle Entzündung im Körper habe, dann ist das Gehirn davon betroffen, dann bekomme ich meine Depression. Das heißt also, diese Zusammenhänge müssen und können wir wieder lernen. Und deswegen sind solche Coaches oder Institutionen, wie du sagst, die sind ganz, ganz wichtig. Nur, das kostet Zeit. Und wenn ich nicht bereit bin, diese Zeit zu investieren, dann habe ich eben diesen Return on Invest, den ich hätte, aus der Gesundheit. Wie gesagt, mindestens 3:1, wenn nicht mehr. Es gibt zur Zeit, wo ja sehr unruhige Finanzzeiten sind, nichts Besseres als Zeit und Geld in die Gesundheit zu investieren. Der alte Schopenhauer hat gesagt, Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich kann keinen Job machen, habe keinen Sex, keine Freude mehr und, und. Das heißt, wenn ich gesund bin, habe ich Lebensfreude. Und die kann ich mir besorgen, wenn ich mich nicht vom Mainstream verführen lasse. Jetzt bin ich natürlich wieder beim Haus der Köpfe. Da geht das. Da hat der Einzelne die Möglichkeit, nach seinen Gaben nicht nur sich einzubringen, sondern auch einzusammeln mit relativ einfachen Mitteln. Und mit diesen Dingen kann er sich dann anders verhalten. Er muss wieder lernen, auf seinen Körper zu hören. Wenn wir das den kleinen Kindern im Kindergarten beibringen würden und nicht sagen würde, hallo, sondern auf das eigene zu hören, ohne dass wir da Mimöschen züchten, sondern das sind Informationen, das sind Rückkopplungssysteme, die sind in der Natur erforscht worden und die funktionieren. Nur bei uns haben wir alles zugeschüttet, weg, brauchen wir alles nicht, weil es stört dem Business. Leider.
Sie haben gerade das Bildungssystem angesprochen. Warum wird sowas Monumentales nicht in der Schule gelehrt? Ist das wieder so dieser leitlinienförmige Duktus, der weitergegeben wird, dass man bloß nicht irgendwie so traditionelle Heilmethoden, Bewegung, Meditation, auf seinen Körper hören, dass man das nicht den Kindern zu früh einimpfen möchte?
Also ich kann nur sagen, ich wollte mit 15 von der Schule. Ich war zwar privilegiert, dass ich aufs Gymnasium gehen durfte, aber es war so stocklangweilig, jedenfalls die meisten Sachen wollte ich weg. Ja, hieß es damals, wenn du jetzt die Schule verlässt, wirst du verloren sein auf immer. Und heute weiß ich, dass wir in Deutschland ja nicht für umsonst dieses stringente Staatsschulsystem haben. Der Staat missbraucht, sind wir wieder bei Missbrauch, der Staat missbraucht die Schule, um sauber ausgerichtete Typen zu produzieren. Ja, Medizinstudium, ich hätte heute nicht studieren dürfen, weil ich keine 1 im Abitur hatte. Ja, mich interessierte dieser Müll nicht, war keine Angst. Jemand, und ich greife jetzt keinen persönlich an, aber jemand, der auf der Schule eine 1 schafft, ist schon dann gleichgeschaltet. Der orientiert sich nach dem, was er braucht, um mal Erfolg zu haben. So, und wenn wir unsere Ärzte zum Beispiel nach diesem Motto auswählen und nur die studieren lassen, die dieses 1er-Treben haben, dann bekommen wir auch solche, Klammer auf, Narzissten, Entschuldigung, die dann in diesem Job sind. Und daraus erklärt sich natürlich auch wieder, dass die Kollegen geimpft haben wie die Blöden. Da waren sicherlich einige dabei, die davon überzeugt waren. Denen muss ich allerdings unterstellen, dass sie sich nicht gut informiert haben. Aber sie waren überzeugt. Aber es waren auch viele, die das hier getan haben. Das war Kohle. Da braucht man plötzlich nicht mehr abzurechnen. Das lief. Man musste nur tschitsch machen, dann kam die Kohle zurück. Und das können nur Menschen tun, die eben wirklich diese Ausrichtung haben, die sich nicht mehr um den Patienten kümmern, sondern um das Eigenwohl. Und das läuft leider Gottes, um wieder zurückzukommen zu dem Thema, auch in den Schulen. Nicht die Lehrer sind das jetzt, sondern das System. Die Lehrer sind genauso ans Laufen gebracht worden wie die Ärzte, mit tausend Sachen beschäftigt. Die können sich nicht hinsetzen, in Ruhe etwas machen. Auch die Klassengrößen. Ja, das Schlimmste, was ja passiert ist, ist die Inklusion. Ich habe das nachträglich erst kapiert, dass das eine gezielte Sauerei war. Weil wenn mit den modernen Kindern und der ganzen Aufmerksam-Defizitsyndrom und so weiter und so fort, wenn man eine solche Klasse führen will, hat man schon mehr als genug zu tun. Und wenn dann in eine solche Klasse ein behindertes Kind inkludiert wird, dann ist das Sabotage. Weil wer soll sich um das Kind kümmern? Das stört den Unterricht, das stört alle anderen. Aber es wird inkludiert. Das ist eine Sabotageaktion an allen anderen Kindern gewesen. Ich bin, weiß Gott, nicht für die Euthanasie, solche Kinder umzubringen. Aber für die muss der Staat sorgen. Das ist eine Aufgabe der Gesellschaft, dass diese Kinder in ihren Möglichkeiten gefördert werden, aber nicht sie in die Schulschlasse zu stecken und sagen, wir machen Inklusion. Es war Sabotage, es war Missbrauch. Nur als ein Beispiel. Nur was da rauskommt, wie gesagt, sind normopathische Menschen, um den Professor Maas nochmal zu zitieren, normopathische Menschen, die der Staat bestens dirigieren kann. Und das ist unser Problem und darüber können wir uns nur schlau machen und sagen, ich mache es anders und wir können es anders tun.
Da sprechen Sie viele wichtige Punkte an, obwohl ich mal ganz kurz nachhaken muss bei der Inklusion. Ich war ja selbst jahrelang in der Schule, 7 Jahre, und die Inklusionskinder sind meistens nochmal von einer weiteren Kraft beaufsichtigt worden. Sonst wäre natürlich der Unterricht niemals machbar gewesen. Ich würde sagen, vielleicht so 95% gab es meistens noch einen Sozialarbeiter, der mit in die Klasse kam, der nur für diese ein, zwei Kinder zuständig war. Sonst wäre es natürlich für die normale Lehrkraft überhaupt nicht zu stemmen gewesen, weil man ja sonst irgendwie zeitgleich 22, 28, 30 Kinder noch unterhalten muss. Was sind eigentlich so Ihre Achtsamkeitsrituale, Herr Spitz?
Ja, meine Achtsamkeitsrituale. Also ich bin natürlich auch nicht als Kind, armes Arbeiterkind, und da gab es keine Rituale, da gab es auch kein Omsingen oder sonst etwas, sondern das war wirklich bürgerlich unterstes Niveau. Ich bin als Kind gegangen, habe Löwenzahn geschnitten für die Hasen und so. Also da war nichts dergleichen. Während der Schule auch nichts gelernt, als Arzt schon mal gar nicht. Dann habe ich den einen oder anderen Bekannten gehabt, der dann auch mal in Indien war oder so, und habe noch ein bisschen mitgekriegt, aber Meditation war etwas für mich, ja, gut, es gibt es, ich wusste es, aber ich hatte, muss ich ehrlich sagen, bis ich aus diesem Tunneldenken rauskam, hatte ich keine Ahnung. Und ich war sicherlich repräsentativ für die Bevölkerung damals in der Zeit. Zwar hoch angesiedelt, aber selbst als Akademiker habe ich davon keine Ahnung gehabt. Bin dann aber so nach und nach reingekommen und war einfach offen. Und das ist das Wichtige. Offen sein. Lebenslang lernen. Wir können lernen. Die Birne wird immer wieder neu gemacht. Es funktioniert. So wie unsere Haut erneuert wird, werden auch die Gehirnzellen erneuert. Oder hier, die Muckis. Ja, da weiß jeder, wenn ich die trainiere, aber ich muss auch das Popöchen oben trainieren. Und es geht. Wir haben sogenannte Stammzellen. Ja, jeder hat Stammzellen, seine eigenen. Wir müssen keine Embryonen quälen, um uns mit Stammzellen zu doppen, sondern wir haben Stammzellen in unserem Körper, die Natur dafür gemacht hat, dass sie kaputte Zellen wieder ersetzen kann. Das funktioniert aber nur, solange wie diese Stammzellen auch noch funktionieren und intakt sind. Wenn ich jetzt den Körper so runterfahre, so schädige, dass ich krank werde, dann sind häufig auch diese Stammzellen davon betroffen und die funktionieren nicht mehr. Und das ist der Grund, warum wir heute Alzheimer entwickeln. Es ist ein ewig langer Prozess, wo Gehirnzellen kaputt gehen durch die verschiedensten Dinge, die wir tun. Nicht schlafen zum Beispiel, ja, nur im Schlaf wird das Gehirn regeneriert und so, wollen wir jetzt nicht aufmachen, die ganze Geschichte. Aber wir hätten diese Stammzellen, wenn wir denn das System unterstützen würden. Ja, stützen wir nicht das System, fängt das System an zu schwächeln und dann haben wir Probleme. Also das habe ich alles nachträglich erst gelernt und ich muss sagen, es hat in das Bild, was ich hatte, das wissenschaftliche Bild, was ich durch die Medizin bekommen habe, das hat das top ergänzt. Das ist nicht so, dass ich jetzt ein völlig neues Weltbild hätte, sondern ich habe diese Dinge mit einfügen können und ich habe heute ein Mosaik, da ist fast kein Loch mehr drin. Und dazu gehört eben auch diese Achtsamkeit. Bei der Spiritualität sagen ja viele, Esoterik und so, aber Achtsamkeit verstehen die Menschen. Ich muss achtsam sein, nicht nur auf das, was ich gerade tue, sondern auf mich achtsam sein. Und ich muss lernen, was mein Körper braucht. Und wenn ich das unterscheide von Pseudobedürfnissen, die mir suggeriert werden, dann komme ich sukzessive oder kann ich dahin kommen, dass ich meinen Körper wieder richtig versorge. Und dann sagt er, Dankeschön. Ja, es gibt den alten Spruch wieder, mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Das ist dieses Wechselspiel, ja, was man schon lange postuliert hat, wo wir heute durch die Psychoneuroimmunologie wissen, was da oben produziert. Das Gehirn ist ein endokrines Organ, eine Drüse. Und je nachdem, wie die Drüse funktioniert, produziert die gute Botenstoffe, dann sind wir fit, oder sie produziert negative Botenstoffe, dann wären wir krank. Das heißt also, wer Achtsamkeit übt, fängt an, sich selber zu betrachten und seine Beziehung zur Umwelt zu betrachten. Und dann kriegt er ganz neue Informationen und hat die Möglichkeit, daraus zu lernen und dann davon zu profitieren. Also die Achtsamkeit, danke, ist der erste Schritt, ins Tun zu kommen.
Ich könnte mit Ihnen noch Stunden weiterreden, Herr Professor Spitz. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich habe eine Abschlussfrage. Drei ganz konkrete Handlungsempfehlungen für unsere Zuschauer, um in dieser sehr hektischen, chaotischen Welt mehr Klarheit und Souveränität zu erlangen.
Ja, also das ganz konkret die These, Wissen ist Macht, macht er schlau. Und auch schlau machen, was die Lebenswelt angeht. Das Milieu, in dem man lebt. Wer in einem toxischen Milieu lebt, egal ob das die berühmte Schwiegermutter ist oder der Feinstaub in der Großstadt, der wird davon krank. Also Bedarfsanalyse machen oder Bestandsanalyse machen. Wo stehe ich? Wo sind meine Probleme? Und dann fange ich an, diese Probleme nacheinander zu lösen. Es ist unsinnig zu versuchen, sein Lebensstil auf den Kopf zu stellen. Extrem schwierig. Ich habe nach und nach mir dafür ein paar Dinge zusammengesucht. Das sind adjuvante Lebensstilmaßnahmen. Und jetzt komme ich natürlich mit meinem Dauerbrenner Vitamin D. Warum ist das mit dem Vitamin D so toll? Es kostet fast nichts. Alle brauchen es und ich kann es ohne Probleme einwerfen. Es ist extrem simpel und praktikabel. Das Zweite, was dann kommt, ist die Bewegung. Niemand muss unbedingt ins Fitnesscenter gehen, obwohl das auch schon eine gute Ersatzmaßnahme ist, weil man da Krafttraining macht. Aber der Körper ist schon dankbar, wenn ich einmal am Tag meine Olle nehme und mit der eine Runde um den Stock drehe. Ja, die Bewegung, die Muskulatur ist wie das Popöchen oben, ein endokrines Organ. Sie schüttet Botenstoffe aus, auch fürs Gehirn. Wenn ich meine Muskulatur nicht bewege, habe ich die Botenstoffe nicht. Und die Bewegung kostet gar nichts. Ich muss nur halt einen Regenmantel haben, dass ich auch dann laufe, wenn es schlechtes Wetter ist. Die dritte Position, die zu besetzen ist, ist das berüchtigte Fischöl. Ich habe als Kleinkind noch Lebertran bekommen. Ja, der Lebertran ging so runter, wie er wieder hochkam. Übel. Und dann wurde nicht nur Vitamin D entwickelt, sondern 30, 40 Jahre später kam das Fischöl wieder zu uns, aber nicht als Lebertran, sondern als gereinigtes Öl. Und diese Omega-3-Fettsäuren brauchen wir, damit diese Entzündung, von der ich gesprochen habe, runtergefahren wird. Und auch dieses können wir uns kaufen. Da muss niemand immer Fisch essen, den keiner mag und wo auch nichts mehr drin ist, sondern man kann es ergänzen. Das heißt, man hat hier drei oder vier Maßnahmen und das Letzte, was ich noch machen werde, auch für sich persönlich, ist ein Konzentrat aus Obst und Gemüse. Auch ich schaffe es nicht, diese berüchtigten 5 Portionen pro Tag zu essen. Und da kann man sich auch, es kostet etwas, aber es nimmt einem das Problem, dass man sich ein gutes Konzentrat aus Obst und Gemüse kauft. Da sind 30, 35 verschiedene Sorten drin. Davon einen Becher mit Wasser verdünnt pro Tag, dann habe ich essentielle Dinge. Und wenn ich mir dann noch ein paar Kumpels suche, mit denen ich hier oben gut verbunden bin, ja, mit denen ich eine Wellenlänge habe, dann habe ich eine solide, solide Basis geschaffen, um wirklich auf Dauer länger und besser gesund zu bleiben. Das länger, das älter werden, zurzeit ist ja ein irres Thema Longevity, ja, Langlebigkeit. Ich brauche keine 5 Jahre im Waggeli im Altenheim rumgeschoben zu werden. Ich möchte Lebensqualität haben. Wobei ich gestehen muss, ich habe vor Jahren immer gesagt, Leute, wenn ihr euch gesund verhaltet, könnt ihr mit 80 fit in die Kiste gehen. Ich muss gestehen, ich habe mich geirrt. Jetzt bin ich 80, aber ich gehe nicht in die Kiste, ja, sondern ich tue es noch ein paar Jahre. Warum? Weil ich weiß, auf was es ankommt. Und ich muss sagen, ich nutze das schamlos für mich aus.
Grandioses Schlusswort, Herr Professor Spitz. Es war ein Fest, Ihnen mit Ihnen das Gespräch zu führen. Kein medizinisches Kauderwelsch, sondern Klartext. So wie Sie die Themen runterbrechen, mit ganz, ganz viel Humor, mit ganz, ganz viel Klarheit. Das können ganz, ganz wenige. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Gerne und immer wieder. Vielen Dank.